herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Wir blicken auf Kriminalfälle, die uns in der Region bewegt haben. Mit den Ermittlern, Richtern, Anwälten und Rechtsmedizinern von damals begeben wir uns erneut auf Spurensuche und fragen, wie konnte es so weit kommen? Was hat zur Aufklärung des Falls geführt und wann stoßen selbst die erfahrensten Experten an ihre Grenzen? Mein Name ist Angela Boll, ich bin Gerichtsreporterin bei Mannheimer Morgen. Über viele Fälle, die uns bei diesem Podcast beschäftigen werden, habe ich selbst geschrieben. Auch über diesen Fall, der mit Blutspuren am Neckarufer ins Rollen kam.
Am 30. Dezember 2015 entdeckt ein Mannheimer beim Gassigehen am Neckarufer Blutspuren. Er informiert die Polizei. Die Ermittlungen ergeben, es handelt sich um das Blut eines Menschen. Die Beamten können nicht ausschließen, dass an der Stelle jemand schwer verletzt oder sogar getötet wurde. Weitere Anhaltspunkte zu einer verletzten Person gibt es allerdings nicht, auch keinen Vermisstenfall und keine Leiche. 4 Wochen später wird am Rheinufer in der Nähe von Mainz die Leiche einer Frau angespült. Ein DNA-Abgleich und die Obduktion ergeben, dass es sich um die Frau handeln muss, die in Mannheim am Neckarufer verletzt wurde. Weitere DNA-Spuren, die am Tatort gesichert wurden, führen zu einem 26-Jährigen. Er wohnte lange Zeit neben der Getöteten. Der Mann bestreitet die Tat, auch als er ein Jahr später vor Gericht steht. Doch die Beweislast ist erdrückend. Der 26-Jährige wird wegen Totschlags zu 11 Jahren Haft verurteilt. Das Motiv ist bis heute unklar.
Zu dem Fall spreche ich heute mit Dr. Ulrich Meinerzhagen. Er war 17 Jahre lang Vorsitzender der ersten Strafkammer des Mannheimer Landgerichts und hat über viele spektakuläre Straftaten in dieser Stadt ein Urteil gefällt. Seit 2016 ist er im Ruhestand und widmet sich nun, wie er uns im Vorgespräch erzählt hat, vor allem der Lektüre. Herr Meinerzhagen, der Fall Jenny war einer Ihrer letzten am Landgericht. Sie haben sich für uns die Mühe gemacht und sind die Gerichtsakten noch einmal durchgegangen, obwohl das eigentlich genau die Lektüre war, die Sie im Ruhestand vermeiden wollten. Wie hat es sich denn angefühlt, nochmal in die Vergangenheit einzutauchen?
Zunächst guten Tag, Frau Boll. Und ich muss etwas richtigstellen gleich zu Beginn. Ich habe nicht die gesamten Verfahrensakten eingeschaut. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, denn das sind 7 Bände Hauptakten und dann ungefähr noch 4 Bände Gutachten. Akten, denn ein Kriminaltechnikordner, insgesamt etwa 4.500 Seiten. Und das wollte ich mir dann nun nicht antun. Ich habe deshalb nur ein Urteil, was allerdings letztlich wenig zur Aufbesserung des Erinnerungsvermögens beigetragen hat, weil es nämlich ein abgekürztes Urteil war, weil die Revision zurückgenommen worden war in diesem Fall. Die Anklageschrift und das allein aufgrund der Aktenlage erstellte psychiatrische Gutachten des damaligen Sachverständigen Herrn Dr. Pleines eingesehen. Die Besuche, die ich zu diesem Zwecke beim Landgericht gemacht habe, nun, die waren ja nicht so einzigartig, weil es nicht das erste Mal war seit dem Ausscheiden aus dem Dienst. Ich bin gelegentlich auch dort im Hause gewesen, um mich auf der Geschäftsstelle wiedersehen zu lassen und auch den einen oder anderen Kollegen zu begrüßen. Und deshalb war das nicht so außergewöhnlich. Aber ich scheue das Wiederbetreten des Sitzungssaales, das vor allen Dingen des Sitzungssaals 1, da würden mich doch schmerzhafte Erinnerungen treffen.
Und an welche Erinnerungen denken Sie jetzt?
In erster Linie daran, dass man möglicherweise in einer mehr oder weniger großen Anzahl von Fällen den Angeklagten nicht gerecht geworden ist, weil man aus den verschiedensten Gründen nicht hartnäckig genug gewesen ist bei der Sachverhaltsaufklärung. Das andere, die Erinnerung, das ist der Verlust der Berufstätigkeit, halt eben nicht mehr als Vorsitzender agieren zu können. Das ist mir sehr schwer gefallen, den Beruf aufzugeben. Und weil ich das gerne und mit großer Begeisterung gemacht habe, lange Jahre lang.
Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie die Fälle immer sehr ausführlich auch wirklich verhandelt haben. Gerade Sie machen sich Gedanken jetzt darüber, dass Sie nicht von allen Seiten beleuchtet haben. Wie ist Ihnen dieser Fall in Erinnerung? Als einen, den Sie von allen Seiten beleuchtet haben oder wo am Ende noch vieles ungeklärt übrig geblieben ist?
Dieser Fall zeichnete sich ja dadurch aus, dass bei der Anklageerhebung und nach der Lektüre des wesentlichen Ermittlungsergebnisses schon eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit für die Täterschaft des Angeklagten sprach, wobei zum damaligen Zeitpunkt aber im Hinblick auf die subjektive Tatseite, auf die mögliche Vorgeschichte, auf die Motivation der Tat und im Hinblick auf die Persönlichkeit des Angeklagten eigentlich nichts bekannt war, weil der Angeklagte sich nur bei einer ersten Vernehmung zur Sache eingelassen hatte.
Ganz generell, wie ist es denn als Richter? Wann bekommen Sie die Akten zur Einsicht? Wie viel Lektüre haben Sie da vor sich, bevor der Prozess überhaupt beginnen kann?
Die Akten, die vollständigen Akten werden vorgelegt bei der Erhebung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft. Dann wird die Anklageschrift zugestellt. Und der Angeklagte hat dann die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens zu erheben. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass, wie vor dem Schwurgericht nicht unüblich, die Akten von ganz beträchtlichem Umfang waren. Und bei der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens wird ja schon ein Wahrscheinlichkeitsurteil verlangt, nämlich über die Verurteilungswahrscheinlichkeit. Und es ist erforderlich, dass jedenfalls eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine spätere Verurteilung besteht.
Kommt es auch vor, dass Sie beim Studium der Akten bemerken, dass noch irgendetwas fehlt?
Ja, und bei der Tätigkeit hier in Mannheim ist das eigentlich nur in den seltensten Fällen geschehen. Da waren die Verfahren in aller Regel ausermittelt, sodass auch bei einer besonders kritischen Prüfung da kein Anlass bestand, etwa noch Nachermittlungen in Auftrag zu geben. Das eine oder andere Mal, aber das lässt sich wirklich an den Fingern einer Hand abzählen, habe ich zusätzliche Ermittlungen in Auftrag gegeben.
Darüber, nämlich über die geleistete Vorarbeit bei diesem Verfahren, habe ich im Vorfeld mit dem damaligen SOKO-Leiter, dem ersten Kriminalhauptkommissar Erhard Becker, gesprochen. Herr Becker, Sie waren Ermittlungsleiter in diesem Fall. Können Sie uns mal erklären, wie Sie vorgegangen sind, als diese Blutflecken am Neckar entdeckt wurden?
Wir wurden verständigt durch Kollegen der Schutzpolizei, die durch einen Bürger verständigt wurden und über diese größere Blutlache informiert wurden. Die Kollegen haben bereits die Kriminaltechnik verständigt. Die Kriminaltechnik war dann auch schon vor Ort und wir kamen hinzu. Das Bild, das ich vor Ort fand, war so, dass zwei größere flächige Blutspuren vorhanden waren. Es lagen zwei, drei Müllsäcke noch dabei und letztendlich noch eine Mütze mit der Marke Carhartt mit Blutantragungen und Haaren dran. Es war zu vermuten, dass das irgendwie zusammenhängt, aber was genau geschehen war, das konnte man natürlich nicht sagen.
Sind Sie denn zu dem Zeitpunkt schon davon ausgegangen, dass da jemand getötet wurde?
Nein, zu diesem Zeitpunkt gingen wir davon noch nicht aus. Es hätte auch was anderes sein können, es hätte ein Unfall geschehen sein können, dass jemand hingefallen ist, entsprechend gestürzt ist oder sonst was. Also von einem Verbrechen musste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwingend ausgehen.
Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
Wir haben dann trotzdem die ganze Gegend abgesucht, auch unter Einsatz eines Bluthundes, haben durch Kollegen die Gegend absuchen lassen. Wir haben eine Anwohnerbefragung durchgeführt, alles noch am selben Tag. Und dann tags drauf hatten wir eben, weil wir auch Verdacht hatten, dass etwas im Neckar sein könnte, haben wir durch die Wasserschutzpolizei einen Tauchereinsatz veranlasst. Und tatsächlich fand sich dann auch im Neckar, circa 10 Meter von der Stelle entfernt, an der die Blutantragungen waren, ein Messer im Wasser. Wir wussten natürlich anfangs nicht, ob dieses Messer irgendwie im Zusammenhang mit diesen Blutspuren steht. Es hat sich dann aber später durch kriminaltechnische Maßnahmen bestätigt.
Sie hatten also verschiedene Indizien schon, aber noch keine Leiche. Wie geht man dann vor?
Wir haben dann natürlich zunächst mal abgeklärt, ob es örtlich Vermisstenfälle gibt, die auf ein Geschehen schließen lassen. Aber solche haben wir nicht festgestellt. Wir haben eine Presseveröffentlichung gemacht, um etwaige Hinweise zu erhalten. Auch da hat sich nichts Großes ergeben. Und es hat sich auch niemand im Nachgang gemeldet, der irgendeine Person vermisst hätte hier in Mannheim. Mhm. Wir konnten aber nach kurzer Zeit sagen, durch kriminaltechnische Untersuchungen wiederum, dass es sich um Blut einer weiblichen Person handelt.
Sie hatten also keine Anhaltspunkte, ob es sich um eine verletzte Person handelt, die Sie suchen, oder um jemand, der tot ist, umgebracht wurde. Dazu hatten Sie überhaupt noch keine konkreten Anhaltspunkte?
Nein, dazu hatten wir noch keine konkreten Anhaltspunkte.
Wie sind Sie auf die Person dann gekommen?
Es war dann so, dass am 24.01., also dann 24 oder 25 Tage später, wir Mitteilung bekamen, dass bei Drehbur, das ist in der Gemarkung Groß-Gerau, eine Leiche angeschwemmt wurde. Und diese Leiche war eine Frau. Die Frau hatte erhebliche Verletzungen am Kopf. Und zu ihrer Identität führte im Grunde genommen eine Tätowierung.
Was für eine Tätowierung war das denn?
Sie hatte nämlich am Hals eine Tätowierung, Schriftzug Monnem.
Okay, und dann kamen die Kollegen darauf, dass sie aus Mannheim kommen könnte, und haben sie angerufen.
Richtig, mit dieser Tätowierung war es auch möglich, bei uns in der Datenbank zu forschen, seine Recherche zu machen. Und siehe da, es kam eine Frau heraus, die hier in Mannheim wohnte und die schon auffällig wurde wegen Drogendelikten.
Und wie kamen Sie dann auf den späteren Angeklagten?
Bei diesen Müllsäcken, die bei den Blutantragen gefunden wurden, fand sich eine Fingerspur. Und diese Fingerspur konnte ausgewertet werden. Und dadurch ergab sich der Zusammenhang mit dem späteren Angeklagten. Nämlich er war der Verursacher dieser Fingerspur.
Die Blutspuren, waren da auch Blutantragungen des Angeklagten am Tatort?
Es war ein kleiner Blutstropfen an einer Stufe, direkt zu diesen größeren Blutantragungen führte. Und einer dieser Blutstropfen konnte dann später auch dem späteren Angeklagten zugeordnet werden. Wir haben festgestellt, dass er mit der Getöteten eine Zeit lang im selben Anwesen gewohnt hat und allerdings vor längerer Zeit schon ausgezogen war. Die Berührungspunkte zwischen beiden gab es offensichtlich, aber welche Art die waren, außer der Nachbarschaft, konnten wir letztendlich dann auch nicht herausfinden.
Vielen Dank, Herr Becker, für das Gespräch. Kommen wir zum Fall zurück. Also Sie hatten die Akten, sind alles durchgegangen, waren vorbereitet. Haben Sie dann ein bestimmtes Bild vom Angeklagten gehabt, gerade jetzt speziell in diesem Fall?
Um sich ein Bild von einem Angeklagten machen zu können, braucht es ja Umstände, Einzelheiten betreffend seiner Persönlichkeit und seines Lebensumfeldes und vor allen Dingen Äußerungen seiner selbst. Praktisch gab es in diesem Fall, abgesehen von ganz kurzen polizeilichen Vernehmungen, halt eben keine Einlassung zur Sache. Der Angeklagte hatte dann während des Ermittlungsverfahrens, in dem Stadium noch der Beschuldigte, hatte sein zunächst erklärtes Einverständnis mit an der Entbindung der behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht widerrufen und über seinen Anwalt halt eben auch mitgeteilt, dass er an einer psychiatrischen Beurteilung nicht teilnehmen würde, weshalb halt der Sachverständige damals allein aufgrund der Aktenlage ein schriftliches vorläufiges Gutachten erstattet hatte.
Okay, Sie haben eindeutige Indizien, einen Angeklagten, der alles abstreitet und sich nicht begutachten lassen möchte. Was können Sie denn in solchen Situationen als Richter dann überhaupt noch tun?
Mir kam es in dieser Situation entscheidend darauf an, Näheres über den Angeklagten und seine Persönlichkeit eben zu erfahren. Und dafür erschien es mir besonders geboten, darauf hinzuwirken, dass der Angeklagte entgegen seines bisherigen Verhaltens sich nun doch einem psychiatrischen Sachverständigen öffnen würde. Was denn schließlich halt eben, nachdem ich den Angeklagten auch persönlich angeschrieben hatte und ihm die Verfahrenssituation geschildert hatte und ihm dann vermittelt habe, dass es für das Gericht, aber auch für den Angeklagten möglicherweise selbst von Vorteil sein könnte, wenn er sich zur Sache oder zumindest zur Person einlassen würde.
Und hat er Ihnen denn auf diesen Brief geantwortet?
Ja, über seinen damaligen Verteidiger, zu dem das Vertrauensverhältnis sich in einer Krise befunden hatte. Ihm wurde dann noch eine weitere aus der gleichen Kanzlei von Herrn Rechtsanwalt Entler eine Anwältin beigeordnet, die Frau Rechtsanwältin Weiß, die einen ungebrochen guten Kontakt zu dem Angeklagten hatte und möglicherweise auf deren guten Zuredens hat der Angeklagte sich dann bereit erklärt, an seiner psychiatrischen Begutachtung mitzuwirken, wobei allerdings Fragen, die Bezug zum objektiven Tatgeschehen und zu dessen Vorgeschichte hatten, außen vor blieben. Dazu hat er sich halt auch gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen wie auch in der Hauptverhandlung nicht weiter geäußert.
Können Sie denn was dazu sagen, warum das Verhältnis zwischen Anwalt und dem Beschuldigten nicht sehr gut war, so wie Sie es eben beschrieben haben?
Das Verhältnis hatte sich augenscheinlich verschlechtert, obwohl der Herr Rechtsanwalt Entler ja zunächst von dem Angeklagten als neuer Verteidiger benannt worden war, nachdem die ihn zunächst vertretene Rechtsanwältin, die stammte wohl aus dem Frankfurter Raum, schon bei Beginn des Ermittlungsverfahrens entpflichtet worden war von dem Angeklagten. Weshalb es dann nun zu einem Spannungsverhältnis zwischen Herrn Rechtsanwalt Entler und dem Angeklagten gekommen war, das entzieht sich natürlich im Wesentlichen meiner Kenntnis.
Der Angeklagte hat eine Erklärung abgegeben, ziemlich gleich am Anfang. Wie hat diese Erklärung auf Sie gewirkt?
Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich an den genauen Wortlaut, an diese Erklärung oder auch überhaupt nur an den Inhalt dieser Erklärung kaum mehr erinnern.
Da kann ich Ihnen ja vielleicht mal kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe ja zugehört. Ja. Und zwar hat der Angeklagte ja nicht nur die Tat bestritten, sondern er hat jemand anderen verdächtigt. Und zwar den damaligen Vermieter.
Ich erinnere mich jetzt daran, es handelte sich bei der von dem Angeklagten belasteten Person um den um seinen ehemaligen Vermieter und um den gleichermaßen den ehemaligen Vermieter der Geschädigten. Die beiden Personen waren nämlich unmittelbarer Nachbar, dort im Anwesen in der Böckstraße. Es wurde vorgetragen, der Angeklagte habe kurz vor seinem Auszug aus der Böckstraße, als er dann nämlich anlässlich der Aufnahme seines Studiums nach Mannheim-Rheinau verzogen war, und dort Handschuhe, die auch Blutspuren von einer früheren Verletzung enthalten hätten, habe er ebenso wie unter anderem auch nicht mehr gebrauchte Plastikmülltüten dort in den Abfall geworfen. Und der Vermieter, so die Theorie des Angeklagten, habe ein unmittelbares Interesse daran gehabt, sich der Geschädigten zu entledigen. Diese habe nämlich eine Kündigungsschutzklage erhoben, nachdem er die Kündigung ausgesprochen hatte.
Aha, also der Vermieter soll sich Dinge des Angeklagten aus der Mülltonne geholt haben, um sie später, wenn er seine lästige Mieterin umgebracht hat, am Tatort abzulegen, um damit die Spur zu dem Angeklagten zu legen. Klang das für Sie schlüssig?
Nein.
Wie setzt man dann fort als Richter? Also Sie haben ein Geständnis, was aus Ihrer Sicht nicht glaubwürdig ist. Was war denn jetzt Ihr nächster Schritt?
Sie müssen berücksichtigen, ich entscheide nicht alleine und auch die Berufsrichter entscheiden nicht alleine, sondern da sind ja Schöffen vorhanden, die keinerlei Aktenkenntnis haben und die auch das wesentliche Ermittlungsergebnis der Anklageschrift nicht zur Kenntnis bekommen, sondern nur den Anklagesatz, der in diesem Fall durch den Herrn Oberstaatsanwalt Gattner erstellt worden war und von prägnanter Kürze war, also eine halbe Seite. Die Anklageschrift wird verlesen zu Beginn der Hauptverhandlung, um Ihnen eine Grundlage über ein Urteil über den Angeklagten zu verschaffen, müssen Sie halt eben in der Hauptverhandlung unmittelbar die Beweismittel der Staatsanwaltschaft hören und auch gegebenenfalls die Zeugen, die von dem Angeklagten benannt worden waren, also alle sämtlichen für und gegen den Angeklagten sprechenden Beweismittel, Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten und anderes mehr.
Können Sie sich denn noch erinnern, wie der Angeklagte auf die Schöffen gewirkt hat?
Darauf kann ich eigentlich nicht antworten, denn das berührt ja nun das Beratungsgeheimnis. Ah. Und wenn ich meinen Eindruck schildern sollte, ob die Schöffen davon überrascht, überzeugt oder erwägenswert den Vortrag gehalten haben, würde ich das Beratungsgeheimnis verletzen. Also dazu keine Auskunft.
Okay, was haben Sie denn durch die Familienangehörigen über den Angeklagten erfahren?
Unter den, ich glaube, es waren 45 Zeugen geladen und 6 oder 7 Sachverständige. Unter diesen Zeugen befanden sich natürlich Personen aus dem engsten Familienkreis. Die Eltern und die jüngere Schwester des Angeklagten haben in der Hauptverhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, sodass auch diese Personen halt dem Gericht als Beweismittel nicht zur Verfügung standen, was besonders schwerwiegend war, da sich aus dem psychiatrischen Vorbefunden bereits ergeben hatte, dass das familiäre Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seiner weiteren Familie sehr stark belastet gewesen war. Und stellte sich ja denn halt im weiteren Verlauf der Hauptverhandlung bei dem abschließenden Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen dann heraus, dass der Angeklagte ja im Jahre 2013 zweifelsohne eine aktive Symptomatik einer schizophrenen Erkrankung aufgezeigt hatte, die dann in den Folgejahren, nachdem er halt etwa auch seinen Alkoholkonsum und den Betäubungsmittelgebrauch reduziert hatte, beziehungsweise vollständig aufgegeben hatte, remittiert ist, wobei allerdings letztlich unklar blieb, ob es sich um eine Vollremission gehandelt hat oder ob es sozusagen eine Basissymptomatik zurückgeblieben war. Und das war eigentlich der springende Punkt und die Aufgabe, worauf sich die Hauptverhandlung denn konzentrierte, nämlich den Gesundheitszustand des Angeklagten unmittelbar in der Zeit vor dem Tatgeschehen und zu eruieren.
Ja, aber die Zeugen konnten ja zu seinem Zustand nichts Außergewöhnliches berichten.
Das war in der Tat so. Insbesondere Bekannte und Freunde des Angeklagten, die er am Abend des Tattages, nämlich in der Nacht vom 29. auf den 30.12.2015 sowie am Folgetag, dem Silvestertag 2015, getroffen hatte auf einer Geburtstagsparty am 29. auf den 30. und einer Silvesterfeier am 31. Sämtliche Zeugen haben sein Verhalten bei diesen beiden Gelegenheiten als vollkommen normal geschildert und ohne jegliches Anzeichen für eine psychische Ausnahmesituation.
Dazu kommt ja auch, dass der junge Mann gerade sich eigentlich ein neues, so wie so einen neuen Lebensabschnitt geschaffen hatte. Er hat angefangen, Germanistik zu studieren, hat eine neue Wohnung bezogen und hatte vieles hinter sich gelassen, so wie so ein Neuanfang gestartet. Ausgerechnet jetzt soll er jemand umgebracht haben, hat er gar nicht da reingepasst.
Es war in der Tat so, dass der Angeklagte, nachdem er aus dem Darmstadt-Dieburger Bereich, wo er in der Betäubungsmittelszene unterwegs gewesen war, schwer betäubungsmittelabhängig und alkoholabhängig, nach zwei Aufenthalten hat sich dann im Spätjahr 2013, im Oktober, wurde er nochmal psychiatrisch auffällig, befand sich im Zentralinstitut für seelische Gesundheit und im Anschluss daran im PZN in Wiesloch, auch etwa für 14 Tage, und hat danach offensichtlich den Alkoholkonsum im Wesentlichen aufgegeben und den Betäubungsmittelkonsum wohl vollständig aufgegeben. Und hatte seine Arbeitsstelle dann gefunden, wo er dann die folgenden 3 Jahre gearbeitet hatte und sich offensichtlich aus seiner Drogenabhängigkeit befreit hatte. Und es deutete alles darauf hin, dass sein Lebensweg jetzt wieder eine klare Richtung gefunden hatte.
Es gab ja mehrere Brüche in seinem Leben, durchaus vergleichbar auch mit dem Leben des Opfers. Was wussten Sie durch die Ermittlungsergebnisse über das Verhältnis der beiden und was hat sich im Laufe der Hauptverhandlung für Sie ergeben?
Die Parallelen im bisherigen Leben des Angeklagten und des Tatopfers waren im Grunde genommen das Frappierendste in diesem Fall. Er war bis zum Jahre 2013 schwer betäubungsmittelabhängig und alkoholabhängig. Und die Geschädigte war es bis zu ihrem Lebensende. Befand sich in den letzten Jahren halt in einer Drogensubstitutionsbehandlung bei einem Psychiater. Beide hatten den Kontakt zur Familie vollständig abgebrochen. Beide wohnten dort in der Böckstraße Nummer 16, Tür an Tür, unter sehr bescheidenen Lebensverhältnissen.
Kannten sich aber nicht näher beide.
Nach dem, was man im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung hat feststellen können, gab es offenbar keinen Kontakt zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten. Auch die Telekommunikationsdaten, beide, der Angeklagte wie auch der Geschädigte, verfügten über mehrere Mobilfunktelefone. Auf keinem dieser Telefone gab es Kontakte zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten. Aber das besagt im Grunde genommen ja relativ wenig, wenn man Tür an Tür wohnt.
Also kein Motiv?
Motiv halt war nicht greifbar. Der Angeklagte hat die Tat ja in Abrede gestellt und jeglichen Zusammenhang mit dem Tatgeschehen abgestritten. Auch einen engeren Kontakt zu der Geschädigten in Abrede gestellt. Da war nichts greifbar.
Erzählen Sie den Zuhörern doch einfach mal, wie Sie die Plädoyers wahrgenommen hatten.
Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft war halt so, wie man es eigentlich, wenn man die ganze Hauptverhandlung mitverfolgt hatte, erwarten musste und konnte. Die Staatsanwaltschaft forderte 13,5 Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlages. Die Verteidigerin, Frau Rechtsanwältin Weiß, forderte Freispruch, weil sie die vorhandene Beweislage, also im Hinblick auf das objektive Tatgeschehen, nicht als zwingend ansah. Und der Rechtsanwalt Endler hat für seinen Mandanten die Unterbringung in einer psychiatrischen Krankenanstalt beantragt, wobei er davon ausging, dass der Angeklagte auch zum Zeitpunkt der Tatbegehung sich aufgrund einer schizophrenen Erkrankung in einem seiner Schuldfähigkeit aufhebenden geistigen Zustand befunden habe. Allerdings aufgrund der unbehandelt bleibenden geistigen Erkrankung eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte.
Man muss erklären, der Dr. Bleines, der psychiatrische Gutachter, hat das nicht bestätigt.
Das ist korrekt. Er hat die Frage an der Voraussetzungen aus medizinischer Sicht für einen Ausschluss der Schuldfähigkeit nicht bejahen können. Der Verteidiger stand offenbar bei der Überzeugung, dass es keine Totalremission gegeben habe und dass es halt eben in der Hauptverhandlung letztlich nicht möglich gewesen sei, Beweismittel für den Gesundheitszustand des Angeklagten einzuführen, die einen akuten Krankheitsschub dargelegt hätten. Der psychiatrische Sachverständige hat das eben anders gesehen und sprechen auch viele und für die Kammer halt eben die überzeugenderen Gründe für die Ansicht des Sachverständigen. Dass nämlich eine Beeinträchtigung oder gar eine Aufhebung der Schuldfähigkeit aufgrund einer schizophrenen Erkrankung zum Tatzeitpunkt ausgeschlossen werden kann.
Kommen wir nochmal zu den Plädoyers zurück. Es war sehr außergewöhnlich. Also einmal ein Freispruch unter diesen Bedingungen war auch schon außergewöhnlich, weil es ja doch sehr drückende Beweise waren. Zum anderen hatten Sie ja auch schon den Konflikt zwischen Verteidiger und Anwalt angesprochen, der wohl schon vor der Verhandlung bestand und während der Verhandlung immer sichtbarer wurde. War ja zum Beispiel so, dass der Angeklagte immer zwei Plätze frei ließ neben seinem Verteidiger. Ausgerechnet dieser Verteidiger möchte ihn dann sozusagen in Psychiatrie bringen. Das war dem Angeklagten sichtbar, ging ihm sichtbar gegen den Strich. Das konnte man bemerken, als der Herr Endler sein Plädoyer gehalten hat. Wie sind Sie denn damit umgegangen, dass es mal diesen Konflikt gab?
Also Konflikte zwischen Angeklagten und seinem Verteidiger sind nichts Außergewöhnliches. Es gibt da unzählige Gründe, die ein solches Verhältnis auf eine starke Belastungsprobe stellen können und die daraus resultieren, dass der Verteidiger nicht weisungsgebundener Bevollmächtigter seines Mandanten ist, sondern halt eben ein unabhängiges Organ der Rechtspflege, der halt eben auch durchaus entgegen der Wünsche des Angeklagten plädieren muss. Der Angeklagte hatte letztlich halt eben auch zu keinem Zeitpunkt die Entpflichtung von Herrn Rechtsanwalt Endler kategorisch verlangt. Ich hatte damals, als ich die Frau Rechtsanwältin Weiß als weitere Pflichtverteidigerin bestellt hatte, gewissermaßen zur Bedingung gemacht, weil Frau Weiß zum damaligen Zeitpunkt eine Berufsanfängerin war und es war, glaube ich, ihr erstes Schwurgerichtsverfahren. Sie war noch nicht lange zur Anwaltschaft zugelassen gewesen, dass der Angeklagte durch einen weiteren erfahrenen Strafverteidiger vertreten werden sollte. Und damit hat sich der Angeklagte einverstanden erklärt und hatte da auch keine Bedenken, sich weiterhin von Herrn Entler vertreten zu lassen.
Es am Ende kam weder Freispruch raus, noch die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Wie lautete das Urteil?
Letztlich ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren verurteilt worden. Und das Zurückbleiben hinter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft erklärt sich daraus, dass im Grunde genommen nur wenige Strafzumessungsgesichtspunkte, die zulasten des Angeklagten sprachen, zu berücksichtigen gewesen waren. Auszugehen ist hier von einem Strafrahmen von 5 Jahren Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren. Die Kammer hat im Grunde genommen ausschließlich den Umstand, dass der Angeklagte mit direktem Tötungsvorsatz gehandelt hat, zu seinen Lasten in die Waagschale werfen können. Weitere gewichtige Strafzumessungsgesichtspunkte waren nicht gegeben. Die hätten sich möglicherweise ergeben können aus einer Einlassung des Angeklagten zum Verhältnis zu der Geschädigten und zur Sache selbst, aber er hat sich nicht geäußert. Möglicherweise, das ist schwer abzuwägen, möglicherweise zu seinem Vorteil, indem eine Freiheitsstrafe von, sage ich mal, nur 11 Jahren erkannt worden ist, aber möglicherweise auch zu seinem Nachteil, weil nämlich halt durch eine weitere Einlassung des Angeklagten weitere Umstände, insbesondere für den Sachverständigen wesentliche Umstände, ans Tageslicht gekommen wären, die eine andere Beurteilung der Frage der Schuldfähigkeit ermöglicht hätten. Also das ist schwer zu beurteilen und da kann man nur spekulieren, ebenso wie man nur darüber spekulieren kann, weshalb der Angeklagte keine weiteren Angaben zur Person und zur Sache gemacht hat und warum etwa auch die Familienangehörigen von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben, obwohl da nun offensichtlich vieles Wissenswertes hätte berichtet werden können aus der Zeit des Heranwachsens des Angeklagten, das vielleicht zu seinen Gunsten hätte berücksichtigt werden können. Aber, wie gesagt, es fehlte.
Ja, Herr Dr. Meinerzhagen, also am Ende ist es einer der Fälle, wo doch einige Puzzleteile fehlen. Sie haben trotzdem ein Urteil gefällt. Sehr spannend, wie Sie uns erzählt haben, wie Sie dazu kamen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch nochmal gemeinsam mit uns in Ihr Berufsleben abgetaucht sind. Widmen Sie sich jetzt nun wieder anderer Lektüre. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Haben Sie vielen Dank. Und ich habe es nicht ungerne gemacht.
Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast@mamo.de. Wollt ihr auch die nächste Folge des Crime-Podcasts nicht verpassen? Dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. In 4 Wochen gibt's übrigens die nächste Episode. Dann wird Oberstaatsanwalt Reinhard Hoffmann mein Gast sein und mit mir über den größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte, dem Flowtex-Skandal, sprechen. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wadle.